eher müde. Als Johnny danach fragte, nickte er. Die ganze Nacht, dieser Krach von den Äxten. Ich konnte überhaupt nicht schlafen.
Dann leg dich jetzt hin.
Ich brauche nicht.
Aber ich brauche dich ausgeruht, mach schon. Ich werde schon dafür sorgen, dass du den Kampf nicht verschläfst.
Er zwang sich zu lächeln.
Du bist der Einzige, der diese verfluchten Fässer von der Stelle bewegen kann.
Knurrend ging Gren davon, und John wandte sich wieder dem Auge zu und suchte das Wildlingslager ab. Von Zeit zu Zeit flog ein Pfeil über ihn hinweg, doch er hatte sich längst angewöhnt, das zu ignorieren. Die Entfernung war weit und der Schusswinkel miserabel, die Chancen, getroffen zu werden, waren gering. Noch immer hatte er Mans Rider nicht entdeckt, doch Tormund Riesentod und zwei seiner Söhne erspähte er bei der Schildkröte. Die Söhne mühten sich mit der Mammuthaut ab, während Tormund an einer gebratenen Ziegenkeule nagte und Befehle brüllte. An einer anderen Stelle sah er den Hautwandler der Wildlinge, Varamyr Sechshäute, der mit seiner Schattenkatze zwischen den Bäumen herumspazierte. Als er das Rasseln der Winde und das eiserne Ächzen der Käfigtür hörte, wusste er, dass Hopp wie jeden Morgen mit dem Frühstück kam. Der Anblick von Manses Schildkröte hatte John den Appetit verdorben. Ihr Vorrat an Öl war so gut wie erschöpft, und das letzte Fass Pech hatten sie vor zwei Nächten die Mauer hinuntergerollt. Bald würden ihnen auch die Pfeile ausgehen, und es gab niemanden, der neue herstellte. Und vorgestern Nacht war ein Rabe von Sir Dennis Mallister aus dem Westen eingetroffen. Bowen Marsh hatte die Wildlinge anscheinend bis zum Shadow Tower getrieben und sogar noch weiter bis in die Düsternis der Klamm. An der Brücke der Schädel war er auf den Weiner und 300 Wildlinge gestoßen und hatte eine blutige Schlacht gewonnen. Doch der Sieg hatte einen hohen Preis gekostet. Über 100 Brüder waren gefallen, darunter Andrew Tart und Sir Alladale Winch. Der alte Granatapfel selbst war schwer verwundet zum Shadow Tower zurückgebracht worden. Meister Mullen versorgte ihn, doch es würde noch einige Zeit dauern, bis er wieder nach Castle Black zurückkehren konnte. Nachdem er dies gelesen hatte, hatte John Tsai mit ihrem besten Pferd nach Moldstown geschickt, um die Dorfbewohner zu bitten, auf der Mauer zu kämpfen. Sie war nicht wiedergekommen. Als er Mully hinterher sandte, kehrte der zurück und berichtete, das ganze Dorf sei verlassen, sogar das Bordell. Höchstwahrscheinlich war Tsai ihnen die Kings Road hinunter gefolgt.
»Vielleicht sollten wir das Gleiche tun«, überlegte John verdrossen.
Er zwang sich zu essen, ob er einen Hunger hatte oder nicht. Es war schon schlimm genug, dass er nicht schlafen konnte. Da sollte er nicht auch noch aufs Essen verzichten.
»Außerdem ist das vielleicht meine letzte Mahlzeit. Möglicherweise die letzte für uns alle.«
So hatte John den Magen voller Brot, Speck, Zwiebel und Käse, als er Pferds Ruf hörte.
»Sie kommt!«
Niemand fragte, wer sie war. Und John brauchte auch das mürrische Auge des Maesters nicht, um zu beobachten, wie sie zwischen den Zelten und Bäumen hervorkroch.
»Eigentlich sieht sie gar nicht wie eine Schildkröte aus«, meinte Satin. »Schildkröten haben kein Fell.«
»Und die meisten haben auch keine Räder«, fügte Pöpp hinzu.
»Das Horn«,
befahl John, und Kex stieß zweimal lang hinein, um Gren und die anderen Schlafenden zu wecken, die während der Nacht hatten Wache halten müssen.
»Die Götter wissen es selbst, wir haben zu wenig Männer.«
John musterte Pip und Kex und Satin, Pferd und Owen den Ochsen, Tim Wirtzunge, Mully leerer Stiefel und den Rest und versuchte sich vorzustellen, wie sie Seite an Seite und Schwert an Schwert gegen 100 brüllende Wildlinge antraten, von denen sie in der eiskalten Dunkelheit des Tunnels lediglich ein Eisengitter trennte. Darauf würde es am Ende hinauslaufen, wenn sie die Schildkröte nicht aufhalten konnten, ehe das Tor aufgebrochen war.
»Sie ist groß«, staunte Pferd.
Püpp schnalzte mit der Zunge.
»Stell dir mal die Menge Suppe vor, die man daraus machen könnte. Hä?«
Niemand lachte über diesen Scherz. Sogar Püpp klang müde.
»Er sieht halb tot aus«, dachte John. »Aber so geht es uns allen.«
Der König jenseits der Mauer hatte so viele Männer, das er bei jedem Angriff frischer einsetzen konnte, doch die Verteidiger waren bei jeder Attacke der gleiche Haufen schwarzer Brüder, und inzwischen waren sie zum Umfallen erschöpft. Die Männer unter dem Holz und den Häuten mussten schwer ziehen und sich mit den Schultern in die Seile stemmen, damit die Räder sich drehten, doch sobald die Schildkröte erst gegen das Tor gedonnert wäre, würden sie nach den Äxten greifen. Zumindest schickte Mance Rider heute nicht wieder seine Mammute vor. Darüber wenigstens war John froh. Ihre ehrfurchtgebietende Stärke konnte gegen die Mauer nichts ausrichten, und ihrer Größe wegen gaben sie leichte Ziele ab. Das letzte hatte anderthalb Tage dagelegen, ehe es verendete, und sein klagendes Trompeten war schrecklich anzuhören gewesen. Die Schildkröte kroch langsam durch Steine, Stümpfe und Büsche. Die vorherigen Angriffe hatten das freie Volk 100 oder mehr Opfer gekostet. Die meisten Gefallenen lagen noch dort, wo sie gestorben waren. In den Kampfpausen ließen sich die Krähen auf ihnen nieder und machten ihnen ihre Aufwartung. Jetzt hingegen suchten die Vögel krächzend das Weite. Der Anblick der Schildkröte gefiel ihnen nicht besser als John. Satin, Pferd und die anderen schauten ihn an, das spürte John, und warteten auf seine Befehle. Er war so müde, dass er kaum noch wusste, was er befehlen sollte. »Die Mauer gehört mir«, mahnte er sich.
»Und, Pferd, an die Katapulte! Kex, du gehst mit leerer Stiefel an die Skorpione! Der Rest von euch spannt die Bögen, Brandpfeile! Wollen wir doch mal sehen, ob wir sie nicht doch verbrennen können!«
Wahrscheinlich war das eine vergebliche Geste, aber es war immer noch besser, als einfach nur hilflos zuzusehen. Die schwerfällige, langsame Schildkröte gab ein gutes Ziel ab, und seine Bogen- und Armbrustschützen verwandelten sie bald in einen dahinrumpelnden Igel. Doch die nassen Häute schützten sie, und die Brandpfeile verloschen fast im gleichen Augenblick, in dem sie einschlugen. John fluchte vor sich hin.
»Skorpione!« befahl er. »Katapulte!«
Die Skorpione gruben sich tief in die Pelze, richteten jedoch nicht mehr Schaden an als die Brandpfeile. Die Felsen prallten vom Dach der Schildkröte ab und hinterließen Dellen in den dicken Felsen.